Juane Lasso. Töpfe klappern und Bolsonaro-Weckrufe hallen seit Tagen abends durch die 20-Millionen-Metropole Sao Paulo. Auch durch unser Viertel Villa Maddalena. Eine Wohngegend der oberen Mittelklasse mit schicken Hochhäusern, gated communities, Villen mit weitläufigen Gärten auf einem tropisch grünen Hügel. In der Bardo Ari, eine Arbeiterkneipe im Nobelviertel, läuft der Fernseher. Nonstop Corona. 793 Ansteckungsfälle und 11 Tote werden heute gemeldet. 19. März 2020. Brasilien steht am Anfang der Pandemie. Und Präsident Bolsonaro erklärt am selben Tag in TV Brasil:
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
Ich, mit meiner Geschichte als Athlet, muss mich nicht beunruhigen. So ein Grippchen, so eine kleine Erkältung kann mich nicht angreifen.
Bolsonaro, der Tropical Trump. Immer wieder hatte sich der Präsident in Brasilia für Selfies demonstrativ unter seine jubelnden Anhänger gemischt. Entgegen den Anordnungen seines damaligen Gesundheitsministers. Das war Mitte März. Dass er im Juli verkünden würde, selbst mit Corona infiziert zu sein und sich nun mit dem umstrittenen Malariamittel Hydroxychloroquin heilen zu wollen, war da noch nicht absehbar.
O cenário perfeito, potenzialisado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país.
In unserem Land breitet sich eine Hysterie aus, durch die Medien potenziert. Aber unser Leben muss weitergehen. Jobs müssen erhalten bleiben. Staatliche und städtische Behörden sollen das Konzept des verwüsteten Landes aufgeben, den Verkehr zu verbieten, Läden zu schließen und Menschen massenhaft einzusperren.
Mit 3,2 Millionen Infizierten und 106.000 Toten Mitte August ist Brasilien das von der Corona-Pandemie am zweitstärksten betroffene Land nach den USA. Und wieder trifft es die Armen am härtesten. Vor allem in den Favelas, heute weniger stigmatisierend Comunidades genannt.
Vorläufige Hölle. Brasilien unter Jair Messias Bolsonaro. Ein Feature von Anselm Weidner und Lutz Taufer.
Mit zwei Fragen waren wir im März nach Brasilien gekommen. Wie konnte ein Bolsonaro Präsident werden, nachdem in den 10 Jahren unter Lula und seiner Arbeiterpartei ca. 30 Millionen Brasilianer aus der Armut in die untere Mittelschicht aufstiegen, sich die Bildungschancen deutlich verbesserten und Brasilien wirtschaftlich stark wurde? Und was bedeutet Bolsonaro für die Armen in den Comunidades? Mit Giselle, Pädagogin und eine der Leiterinnen der Näherinnenkooperative Mulheres de Salgueiro, ihren wirklichen Namen möchte Giselle nicht genannt haben, fahren wir von Rio über die Guanabara-Bucht nach São Gonçalo. Die 14 Kilometer lange Brücke, 70 Meter hoch, heißt Ponte Presidente Costa e Silva. Der Mann, der während der Militärherrschaft 1968 die brutalste Phase der brasilianischen Diktatur einleitete.
Ah, mas o Brasil gosta da ditadura.
Ja, in Brasilien mag man die Diktatur.
Então, olha.
Giselle ruft eine Kollegin an.
Ah, tá. Então é isso. Por conta da violência, a gente tá.
Von Paula adiando, erfährt sie, dass gestern die Polizei 4 Jugendliche in Salgueiro erschossen hat. Aus Sicherheitsgründen kann daher das verabredete Gespräch mit den beiden deutschen Journalisten nicht in der Comunidade stattfinden und wird in die Landesuniversität von Rio verlegt. Zwischen der Uni und der Kooperative gibt es eine Partnerschaft. In São Gonçalo sitzen wir im Lehrerausbildungsinstitut mit Professorinnen und Studenten an einem großen Tisch.
Gestern haben mich Schüsse geweckt. Anders als bei früheren Polizeieinsätzen erwarten wir jetzt jedes Mal Todesmeldungen.
Das Thema, das alle im Raum am meisten bewegt, die von der Militärpolizei getöteten schwarzen Jugendlichen.
Porque o tráfico sempre foi bastante forte no Rio de Janeiro, então a disputa por território.
Die Drogenmafia in Rio de Janeiro war schon immer stark. Die Kämpfe um die Territorien normal.
Publicamente
Aber wenn eine Regierung öffentlich ankündigt, dass sie töten, dass sie vom Hubschrauber aus eine Favela wie Rosinha unter Beschuss nehmen wird, dann wird die Polizei zusätzlich ermutigt zu schießen. Denn ihr Chef hat ja gesagt, du darfst. Und der feiert jeden Erschossenen öffentlich im Fernsehen.
Publicamente, isso é na televisão.
Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos. O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora, considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues.
Rios Gouverneur Vizuel, lange ein enger Freund Bolsonaros, posiert gerne mit gleich mehreren Maschinengewehren vor Militärhubschraubern. Alle 23 Minuten wird ein junger Afro-Brasilianer umgebracht. Allein im ersten Jahr der Präsidentschaft Bolsonaros wurden im Bundesstaat Rio de Janeiro 4.402 Menschen von der Polizei erschossen. In São Gonçalo ist es ganz normal, sagt eine Professorin.
A gente já teve que parar as aulas, ficar deitados no chão da sala de aula da universidade, nos corredores, sim.
Wir müssen immer wieder den Unterricht abbrechen, uns auf den Boden werfen. Die Fakultät liegt in einem Grenzgebiet. Wir sind im Kontakt mit bewaffneten Jugendlichen, die beobachten, wie die Polizei hier über unser Gelände in die Favela kommt. Es ist eine Grenze sozialer Klassen.
Laut Gewaltatlas des brasilianischen Forums für öffentliche Sicherheit ist die Zahl der Morde in Brasilien zwischen 2017 und 2019 um fast 24.000 zurückgegangen. Aber die Zahl der von der Polizei Getöteten hat im ersten Jahr Bolsonaro in Rio de Janeiro um 23% zugenommen. Mehr als 3/4 der Polizeiopfer sind Schwarze. Wie viele sind es in diesem Stadtteil?
Eles querem preto com arma pra cima, num clipe na favela gritando cocaína. Querem que nossa pele seja pele do crime, que Pantera Negra só seja filme. Eu sou a porra do Mississippi chama. Eles têm medo pra caralho de próximo Obama.
Se eu sabia o número de mortos ou de assassinatos no período do governo Bolsonaro, né?
Die Zahl der Toten seit Bolsonaro an der Macht ist, kenne ich nicht.
Eu falei que eu não sabia, realmente eu não sei.
Aber egal, welche Zahl genannt wird, sie würde wenig über die Wirklichkeit aussagen. Es geht hier nicht um die Bekämpfung von Gewalt. Es geht um einen Genozid an der armen, der schwarzen Bevölkerung in der Favela. In der Sicherheitspolitik der PT, der Arbeiterpartei, ging es um Prävention und nicht um Vernichtung, wie heute.
E não uma política pública como essa que está posta hoje, né, de extermínio.
Do nada começou os estouros.
Schüsse überall, mein Haus mittendrin. Leute, ich bin so nervös, ich kann kaum sprechen.
Eu fico muito nervosa para falar.
Eine Näherin.
Aí sei que meu pai chegou na hora, quando acabou o tiro, meu pai estava chegando no trabalho, falou que a polícia deu uma bronca nele na rua porque.
Als mein Vater von der Arbeit zurückgekommen ist, lagen die toten Jungs vor der Tür. Die Polizei hat mit ihm gestritten, wollte wissen, ob im Haus Banditen wären.
Aí sei que arrombaram o quintal do vizinho para passar para lá, proibiram a gente de sair de casa.
Sie haben alles durchsucht, sind in den Hof des Nachbarn eingebrochen, haben uns verboten, das Haus zu verlassen. So ist das praktisch jede Woche. Wir haben keinen Frieden mehr. In dieser Woche sind sie zweimal gekommen. Gestern Nacht auch. Haben wieder zwei getötet.
Gestern Nacht wieder zwei? Erstauntes Fragen in der Runde. Es hieß, sie waren noch nicht tot. Sie seien im Panzerfahrzeug der Polizei erschossen worden, erzählt die Frau weiter.
Für viele bedeutet das einfach einer weniger. Ein Bandit ist kein Mensch und eine gerichtliche Untersuchung gibt es nicht. In der Favela gibt es keine Menschenrechte. So ist das eben.
Mehr Polizeigewalt, Missachtung des Rechtsstaats und offener Rassismus. Im Umgang mit den Comunidades wird eine Grundlinie der Politik Bolsonaros deutlich, zu der auch gehört, politische Gegner zu Feinden zu erklären. Ziel ist ein radikaler Umbau der Gesellschaft.
Im März Im März 2019 war Bolsonaro in Washington. Da gab er eine sehr interessante Erklärung ab. Unser Ziel ist, er benutzte nicht das Wort zerstören, aber dem Sinn nach, unser Ziel ist, Brasilien zu zerstören. Was zerstören? Zerstören, was existiert.
Wir treffen den Schriftsteller Luiz Rufato. Als Autor von 5 Bänden Sozialreportagen über das Leben in brasilianischen Armenvierteln unter dem Titel Vorläufige Hölle hat er sich literarisch mit den Aufstiegshoffnungen und Enttäuschungen der Armen unter Lula befasst.
O Bolsonaro, durante 1 ano e 3 meses de governo, ele não fez nenhuma ação propositiva.
Während seiner gesamten bisherigen Regierungszeit hat Bolsonaro nicht einen einzigen positiven Vorschlag gemacht. Alle seine Aktionen sind Akte der Demontage. Wir haben keine indigenen Politik, sondern deren Zerstörung. Keine Politik für Kultur, sondern ihre Zerstörung. Auch den Versuch der Auflösung des politischen Systems. Das ist die Strategie, Institutionen zu zerbrechen, um die Macht der Exekutive zu stärken.
Man kann das marxistisch als Klassenkampf von oben verstehen oder umfassender als Demontage der Demokratie. Die ist weltweit unter allen autoritären und rechtspopulistischen Regimen à la Trump, Erdogan oder Orban gefährdet. Aber in Brasilien auf eine ganz eigene Art. Gottesdienst im Tempel Salomos in São Paulo. Ein überdimensionierter Nachbau des Tempels in Jerusalem mit Platz für 10.000 Menschen. Zur Einweihung 2014 war auch die Staatspräsidentin und einstige Guerillera Dilma Rousseff gekommen. 5 Jahre später wird hier das neue Brasilien propagiert.
Ich bitte dich, Herr, lass den Heiligen Geist über ihn kommen, dass er von jetzt an das Land leite mit der Weisheit, die von dir, vom Thron des Höchsten kommt. Möge er die Weisheit, die Intelligenz, den Mut, den Geist, die Gesundheit haben, dass er aus diesem Land ein neues Brasilien mache, mein Vater.
1. September 2019. Egie Macedo, Unternehmer, Gründer und selbsternannter Bischof der Evangelikalen Universalkirche des Königreichs Gottes, segnet Präsident Jair Messias Bolsonaro. Mit geschätzten 1,3 Milliarden Dollar Vermögen gilt Macedo als reichster Pfarrer der Welt. Ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung, etwa 64 Millionen Menschen, zählen sich zu den Evangelikalen. 75% von ihnen haben im Oktober 2018 in der Stichwahl Bolsonaro gewählt. Im Fernsehen ist Terapia do Amor, eine Art spirituelle Datingline, das erfolgreichste Programm der Evangelikalen. In Salgueiro hatte uns Jean, Pfarrer einer Baptistengemeinde, auf die Frage nach der Abwanderung zu den Evangelikalen gesagt:
Muitos. Não existe hoje processo de conversão. Alguém chegando para a comunidade, não.
Viele, viele konvertieren. Nicht nur hier in Salgueiro, in ganz Brasilien. Die Menschen wollen heutzutage irgendwie Events. Und diese Evangelikalen machen das. Zum Beispiel Gospel-Shows. Für mich ist das absurd.
As pessoas hoje estão muito envolvidas nos eventos. Alguém dizendo assim, eu vou no show gospel. Isso para mim é um absurdo.
Seine Gemeinde schrumpft seit Jahren und zählt noch 300 Seelen. Und auch Rio de Janeiro hat einen Tempel der Evangelikalen, die Weltkathedrale des Glaubens. Sie krönt eine Glaskuppel, 60 Meter im Durchmesser. Die Fassaden, massige helle Sandsteinquader aus dem Heiligen Land. Die Arena, ein Riesenrund über 2 Ränge mit 15.000 Plätzen. Auf breiter Bühne ein goldener Altar. Darüber bunt flimmernde Bildschirme. öffentliche Bekenntnisse und Segen, multimedial und im Großformat. Du hast dich prostituiert unten in Paraná, spricht der Pfarrer eine Frau auf der Bühne an. Sag deinen Namen, Gott sei mit dir. Sie berichtet von Kokain, anderen Drogen, Gewalt, von ihrem zerstörten Leben. Ja, sie habe als Stripperin in Sexshows gearbeitet. Starkes Ding, kommentiert der Pfarrer. 4 Jahre ging das so. Fotos, Fotos, unterbricht sie der Gottesmann. Auf den Bildschirmen erscheinen Bilder der unglücklichen jungen Frau. Abgemagert, leerer Blick. Und dann spricht sie davon, wie sie mit der Terapia do Amor zu Gott gefunden habe. Und dass sie jetzt rundum glücklich sei. Verheiratet. Gott hat dein Leben verändert, ruft der Pfarrer. Am Ende werden Spendenumschläge mit dem Logo Weiße Taube auf rotem Herz verteilt. Den Zehnten soll man geben. Rapido, rapido, schnell, schnell, ruft der Pastor. Schätzungsweise 1 Milliarde Dollar nimmt die Universalkirche jedes Jahr an Spenden ein. Reichtum gilt für diese Evangelikalen als Ausdruck gottgefälligen Lebens, nicht Nächstenliebe und der Kampf für die Rechte der Unterdrückten. Wohlstands- statt Befreiungstheologie. Wir treffen Fernando Ferra, eine lokale Boxergröße aus der Favela Acari. Er kommt gerade von der Hora de Solteros, Stunde der Alleinstehenden. Was hält er von Bolsonaro?
Alle, die wie der Präsident Jair Bolsonaro Gutes tun wollen, sind von der Kirche gesegnet. Die Kirche betet natürlich für sie. Glücklich die Nation, die den Herrgott liebt. Jair Bolsonaro ist ein toller Präsident. Wenn er als Kandidat wieder antritt, wird er wieder gewählt werden.
Was sagt er als Christ dazu, dass Bolsonaro die Waffengesetze gelockert hat?
Wir sind genügend bewaffnet. Jeder hat eine Waffe zu Hause oder im Gürtel. Aber man muss die Zivilisten darauf vorbereiten, zu kämpfen. Meine Waffe ist die Bibel.
Was für eine Zeitenwende. Sie begann schon von vielen unbemerkt während der Regierung der PT, der Arbeiterpartei, in der Amtszeit von Lula und wurde unter seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff unübersehbar. Im Juni 2013 brachten Demonstrationen gegen die Olympiade und die Erhöhung der Busfahrpreise Millionen auf die Straße. Dann die Operation Lava Jato 2014. Ein riesiges Korruptionssystem vom halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras, Bauunternehmern und Politikern wurde aufgedeckt. Hunderte wurden verhaftet. Nutznießer waren die Vertreter fast aller Parteien, doch angelastet wurde die Korruption vor allem der Arbeiterpartei. Mitte 2014 kam eine schwere Wirtschaftskrise hinzu und 2016 das Impeachment gegen Präsidentin Dilma Rousseff. Bernardo Kuczynski, früherer Staatssekretär für soziale Kommunikation von Präsident Lula.
Essa crise revelou também que existe no Brasil uma base social bolsonarista.
Diese Krise machte deutlich, dass es eine soziale Basis für Bolsonaro gibt. Wir hatten verkannt, dass es die gibt. Eine, die so vulgär und gewalttätig ist. Lügen verbreitet mit regelrechten Fake-News-Fabriken. Es sind Zyniker. Sie glauben, dass Gott die Welt schuf, dass die Erde flach ist. Das ist die Basis. Und die Basis dieser Basis sind die Evangelikalen, gut organisiert mit Führern, die die Hirne und Herzen der Brasilianer gewinnen können. Deren religiöse Konzepte passen zum Neoliberalismus. In der Justiz zum Beispiel, unter den Richtern, Staatsanwälten, in der Mehrzahl junge Leute, haben fast alle so eine Haltung. Sie sehen das Volk, die Armen, als das andere, Fremde an. Ich kenne eine Richterin, die den Tod eines Neffen von Lula mit dem Satz kommentierte, ein Petister weniger. Das zeigt die Mentalität. Das ist sehr verstörend.
Das Kulturministerium abzuschaffen und zu einer Abteilung des Tourismusministeriums zu machen, war eine von Bolsonaros ersten Amtshandlungen. Auch 90% Budgetkürzung beim Umwelt- und Bildungsministerium und der indigenen Behörde FUNAI.
Ele acabou com o Ministério do Trabalho. Por exemplo, quando você acaba com o Ministério do Trabalho,
er hat das Arbeitsministerium geschlossen und damit zugleich nationale Programme gegen die Sklavenarbeit, gegen Kinderarbeit, für die Beschäftigung von Behinderten. An die 20 Programme wurden so beendet. Er hat praktisch die Gewerkschaften zerstört.
Você acaba com 20 programas. Ele destruiu os sindicatos praticamente. A essência do governo dele.
Die Arbeitskraft so billig wie möglich zu machen und soziale Schutzrechte der Arbeiter zu schwächen, alles auszulöschen, was er auslöschen kann. Das ist seine Regierung, die Essenz seiner Politik. Letztlich ist das alles Klassenkampf.
Der einstige Weggefährte von Lula kann das allen rechtspopulistischen Regimen eigene Amalgam von Staat und Religion immer noch nicht fassen. Doch es hat in Brasilien eine wenig bekannte Vorgeschichte, auf die uns der Schriftsteller Luiz Rufato hinweist.
Lula wurde nur gewählt, weil er eine Allianz mit den Evangelikalen eingegangen ist. Sie waren nicht so sichtbar, aber es gab einige wichtige Leute darunter. Er stärkte damit die Macht der Evangelikalen in den Medien, im Senat, im Kongress. Damit hat er sie zu dem gemacht, was sie heute sind.
Rufato erinnert daran, dass Lula aus dem von Basisgemeinden und Befreiungstheologie bestimmten Linkskatholizismus kam, der außer in den ländlichen Regionen im armen Norden und Nordosten Brasiliens längst Geschichte ist. An seine Stelle sind in den Comunidades die Evangelikalen getreten.
Aber die Armen wurden nicht aus irgendwelchen Überzeugungen heraus von den Evangelikalen unterstützt. Nein, wir helfen den Armen und dafür können wir am Regierungstisch sitzen. Das war ihre Strategie. So war es in der ersten, in der zweiten Legislatur von Lula und ein bisschen auch bei Dilma.
Von den 513 Mitgliedern des Kongresses gehören heute 199 der evangelischen parlamentarischen Front EPF an, im in 30 Parteien zersplitterten brasilianischen Parlament die politisch stärkste Gruppe. Religiöse Identität bindet offenbar stärker als Parteizugehörigkeit. Wer in Brasilien regiert, kann nicht gegen die Evangelikalen regieren. Doch erst mit Bolsonaro sind sie, wie die Militärs, essentieller Teil der Regierung geworden. Sie stellen unter anderem den Justizminister. Als einer der wichtigsten Präsidentenberater gilt der für seine Hassreden gegen Homosexuelle und Abtreibung bekannte Pastor Silas Malafaia. Auch im Umgang mit Corona erteilt er Bolsonaros Position seinen Segen.
A quarentena que eu venho denunciando há quase 60 dias de Araque, desses governadores, de Araque porque não protege o pobre. E agora querem fazer um lockdown sério. A economia brasileira não aguenta isso.
Seit fast 60 Tagen verurteile ich die Quarantäne, den Schwindel der Gouverneure, der das Volk nicht schützt. Jetzt wollen sie einen richtigen Lockdown machen. Die brasilianische Wirtschaft hält das nicht aus.
Doch die schon von der Arbeiterpartei begonnene Umarmung der Evangelikalen ist nur ein Teil der Erklärung für den Aufstieg des Rechtspopulismus.
O governo Lula foi o melhor governo da história.
Die Regierung Lula war gewiss die beste, die Brasilien je hatte. Aber gleichzeitig ist sie doch auch gründlich zu kritisieren. Es gab diese bedeutenden Maßnahmen wie die Schaffung der Bolsas, also von Sozialhilfe als Zusatzeinkommen. Das war Transfer von Einkommen, aber nicht Umverteilung von Besitz und Macht. Dazu hatte er nicht den Mut. Aber es bleibt eine Tatsache von historischer Bedeutung, dass er 32 Millionen Menschen aus der Armut geholt hat. Dann, durch Quoten und neue Bildungseinrichtungen, hat er Armen und Schwarzen Zugang zum Bildungssystem verschafft. Aber als linker Politiker hätte er auch die Grundschulen verbessern müssen.
Die Kritik an der PT-Politik als halbherzig, zu kompromisslerisch gegenüber der Kapitalseite, dem Agrobusiness, der Industrie, den Banken, war während unserer Reise immer wieder zu hören. Lula habe die Armen, die sich mit ihren vielen Kreditkarten vor allem verschuldet haben, nur in den Finanzsektor integriert. Der machte in der PT-Zeit Gewinne wie nie zuvor. Bloß, welche Alternativen hätte es gegeben?
In dem Moment, als er die Kaufkraft der Ärmsten so gestärkt hatte, schuf er in Wirklichkeit ein Heer von Konsumenten, aber keine Bürger. Und viele, die in der Lula-Zeit aus der Armut rauskamen, wurden dann zu den schärfsten Gegnern der PT. Dem Wert zu geben, was wertvoll ist, darauf wäre es angekommen. Zum Beispiel, dass es wichtiger ist, für deinen Sohn eine gute Erziehung zu sichern, als einen neuen Fernseher zu kaufen. Dass sich um die Sauberkeit deiner Straße zu kümmern, wichtiger ist als ein Handy oder ein neues Auto.
Aus dem großen Aufbruch der Partido dos Trabalhadores als politisches Projekt von unten sei immer mehr ein Macht- und Verteilungsprojekt von oben in wirtschaftlich guten Zeiten geworden. Und dazu der immense Korruptionsskandal, der unter dem Namen Operation Autowäsche Lava Jato das Land erschütterte.
Claro que estava. Evidente que estava envolvido com corrupção, em muita corrupção.
Ganz klar war die PT in Lava Jato involviert, in sehr, sehr viel Korruption. Nicht nur die PT, alle Parteien. Doch von da an zeigte die Rechte auf die PT als die Partei der Korruption. Für die Rechte, zum Beispiel Sérgio Moro, der ein Faschist ist, war das dann die Strategie und der Moment, an die Macht zu kommen.
Criou-se momento aqui o extrema-direita tomasse o poder.
Bundesrichter Sergio Moro, anfangs als Held im Kampf gegen Korruption gefeiert, gelang es, die PT ein für allemal als die Partei der Korruption zu brandmarken, Lula hinter Gitter zu bringen und ihn so als Präsidentschaftskandidaten auszuschalten, wofür sich Bolsonaro mit dem Justizministerposten bei Moro bedankte. Inzwischen ist auch Moro entlassen, nachdem er kritisierte, dass der Präsident Ermittlungen gegen seine Söhne verhindern wollte. Ihnen wird nicht nur Geldwäsche und Korruption vorgeworfen, sondern auch Verbindungen zu Mitgliedern der mafiösen und paramilitärischen Milizen, die in Rio de Janeiro ganze Stadtviertel unter Kontrolle haben und den dortigen Handel mit Drogen steuern. Umso erstaunlicher ist es, dass es Bolsonaro bisher immer noch gelingt, sich als Saubermann zu inszenieren und mit Begriffen wie nationale Ehre zu punkten. Moralisierung hat politische Debatten weitgehend ersetzt.
Mit der Aufdeckung von Lava Jato entstand der Eindruck, als würde jetzt mit der Korruption im Land aufgeräumt. Aber tatsächlich führte Lava Jato zu einer Verschiebung. Nun ging es nicht mehr um Politik, sondern um Moral. Und dieser Moment bedeutet fette Beute für die Moralisten, die immer Autoritäten brauchen, um ihre Moral durchzusetzen.
Rita Kehl wurde 2011 unter Präsidentin Dilma Rousseff in die Nationale Wahrheitskommission berufen.
Meine Hypothese ist, Bolsonaros Wahl war ein Kollateraleffekt der Wahrheitskommission. Es ist die Rückkehr des Unterdrückten. Was während der Diktatur passierte, wurde verdrängt. In der Zeit der Wahrheitskommission ehrte Bolsonaro als Abgeordneter im Kongress den größten Folterer, Carlos Alberto Ustra, den perversesten und grausamsten. 2013 begannen die Demonstrationen, die die Regierung Dilma destabilisierten. Während des Impeachments von Dilma sah ich zum ersten Mal seit dem Ende der Diktatur junge Leute, die auf Transparenten eine militärische Intervention forderten. Das hat mich tief schockiert.
Pelo Impeachment da Dilma, eu vi pela primeira vez, 85-2015, eu vi meninos com cartazes pedindo intervenção militar. Isso me chocou muito.
Die Psychoanalytikerin erinnert an die Widerstände vor allem des Militärs, als Dilma Rousseff die Nationale Wahrheitskommission berief.
O Brasil de todos os países que tiveram ditadura na América Latina.
Von allen lateinamerikanischen Ländern mit Diktaturen war Brasilien das einzige, das nicht gleich nach deren Ende eine Wahrheitskommission hatte. Und es war das einzige Land, das beide Seiten gleichermaßen freisprach. Die Verhandlungen im Kongress waren so schwierig, dass wir nur arbeiten durften, wenn wir die Folteropfer ebenso wie die Folterer amnestierten.
Politische Gefangene, Diktaturopfer und Diktatoren wurden so auf eine Stufe gestellt. Das Verdrängte taucht als Krise auf der leeren Bühne wieder auf. Vor dem Hintergrund dieses freudschen Diktums ist Rita Kehls Angst vor einer nächsten Diktatur groß.
Es gibt immer einen Teil der Bevölkerung, der für die Diktatur ist. Und ein Teil der Jugend, der nicht politisiert ist, beginnt an die Diktatur zu glauben, weil es da keine Korruption gegeben haben soll. An die Stelle der Politik tritt eben die Moral und die braucht keine Informationen. Die letzte Diktatur war aufgezwungen. Jetzt ist es viel schlimmer. Das Volk will sie. Das macht mich nicht nur depressiv, es macht mir Angst.
Auf der Avenida Paulista, so etwas wie die Hauptstraße von São Paulo, vierspurig, dicht gesäumt von Hochhäusern, Banken, Hotels, Konzernzentralen, demonstrieren etwa 4000 Bolsonaristas. Gegen alle staatlichen Institutionen, die nicht auf der Linie ihres Idols sind. Sie schwenken dabei Nationalflaggen. Viele sind ins grün-gelb-blaue Fahnentuch gehüllt. Weg mit dem Bürgermeister, dem Präsidenten des Staatsgerichtshofs, dem ganzen Parlament, skandieren sie. Auf einem Truck stehen die Einpeitscher.
Wir werden mit Feuer kämpfen. Die Macht in der Hand von wem? Vom Volk. Es reicht. Keine Legislative von Kriminellen. Eine Demokratie ist die wirkliche Repräsentation der Sehnsüchte des Volkes. Der Verfassung nach hat der Präsident die Pflicht, in die Justiz und in die Legislative einzugreifen. Das ist es, was wir wollen.
Die Demonstranten tragen Plakate, Intervenção agora, Intervention jetzt, und schreien gegen den Kongress und das höchste Gericht, fordern einen Militärputsch, der aufräumt mit jeder Opposition, gegen Jair Messias Bolsonaro.
São Paulo, Vaterland von Heroen und Kriegern. Diese Kommunisten, die halten uns für Vieh. Bananen für sie. Es lebe Brasilien. Es lebe die Demokratie. Und weg mit dieser Herde von Kommunisten, ihr Kriminellen. Fickt euch!
Weil wir unser Land lieben, interessiert uns kein Coronavirus. Die Liebe zu Brasilien steht über allem und allen. Bolsonaro hat die politische Hegemonie von Jahren, von Jahrzehnten gebrochen. Er hat die PT gestürzt, diese korrupte, verbrecherische Bande, die uns geplündert hat.
Grölende Massen, hassverzerrte Gesichter. Bolsonaro hat seit dem 15. März immer wieder zu landesweiten Protesten gegen Parlaments- und oberstes Bundesgericht aufgerufen. Präsidiale Appelle zum offenen Verfassungsbruch.
Es gibt in Brasilien einen faschistischen Kern. Man wusste nicht, dass der existiert. Aber ich denke, was bei dieser Demonstration wichtig war, im Vergleich zu denen, die Bolsonaro an die Macht brachten, damals waren Millionen gegen die PT auf den Straßen. Jetzt war das gerade mal eine Handvoll Leute.
Auch wenn das für Bernardo Kuczynski ein schwacher Trost ist, tatsächlich folgten diesmal landesweit nur wenige Tausend Bolsonaros Aufruf. Die Zustimmungswerte zur Politik dieses Präsidenten lagen Anfang dieses Jahres bei ca. 30%, stiegen jedoch zuletzt wieder, seit er Corona-Hilfen verteilen lässt. Doch der Machtkampf zwischen den Bolsonaristas, gemäßigten Kräften in Militär, Justiz und Politik und der immer noch zerstrittenen Opposition spitzt sich weiter zu, mit ungewissem Ausgang. Aufnahmen von einer öffentlichen Kabinettssitzung Ende April.
Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas, e mudando todo o regramento e simplificando normas de IPHAN, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente.
Wir sollten die Gelegenheit nutzen, jetzt wo die Presse gerade nur über Covid spricht, die Reformen der Deregulierung durchzuführen, für die wir keine Gesetzesänderungen brauchen. Die Regeln so zu ändern, wie wir sie brauchen. Beim Institut für Kulturerbe, beim Landwirtschaftsministerium, beim Umweltministerium.
So der Umweltminister Ricardo Salles. Tatsächlich haben nach Angaben des WWF die Rodungen im Amazonas-Regenwald seit Beginn der Pandemie im Verhältnis zu 2017 bis 2019 um 55% zugenommen. Und der inzwischen zurückgetretene Bildungsminister Abraham Weintraub meinte in derselben Kabinettssitzung:
Eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
Wenn's nach mir ginge, kämen diese Vagabunden alle in den Knast. Angefangen mit dem obersten Gerichtshof.
Gemeint sind die Halunken der Justiz, die gegen Weintraub wie auch gegen Bolsonaros Söhne ermitteln. Der Staatschef selbst verurteilte auf der gleichen Sitzung Ermittlungen der Justiz gegen seine Söhne.
Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda.
Damit ist jetzt Schluss. Ich werde nicht warten, bis man meine Familie fickt oder einen meiner Freunde, nur weil ich niemanden aus den Sicherheitsbehörden austauschen kann. Wer meinen Anordnungen widerspricht, der wird einfach versetzt.
Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
Man mag sich über die ordinäre Sprache Bolsonaros und seiner Minister in dieser Kabinettssitzung entsetzen. Aber das Bedrohlichste ist die tiefe institutionelle Krise, in der Brasilien unter diesem Präsidenten steckt. Die Angst wächst, Bolsonaro könnte das Land mutwillig ins Chaos abgleiten lassen und so ein erneutes Eingreifen der Militärs heraufbeschwören. Ob ein faschistoides Regime unter Bolsonaro oder eine Diktatur von Generälen, beides könnte nach Einschätzung von Bernardo Kuczynski mit Zuspruch eines Teils der weißen Mittelschicht rechnen.
A classe média já se sentia incomodada pela ascensão da baixa classe média.
Diese arrivierte Mittelklasse sah sich unter Lula durch die aufsteigende, meist farbige untere Mittelschicht in ihren Räumen bedroht, zum Beispiel auf Flughäfen oder durch den Aufstieg von Hausangestellten. Und sie sah die Gefahr, selbst abzusteigen, zu verarmen. Was das Impeachment von Dilma betrifft, das letztlich zu Bolsonaro führte, das kommt im Grunde aus dieser Sklavenherrenhaltung der Mittelklasse. Aus einem Rassismus, der hierzulande vielleicht nicht so sichtbar und nicht so gewalttätig ist wie in den USA, aber es gibt ihn überall.
Unerhört, dass sich die Ärmeren nun auch Flüge und Autos leisten konnten. Der Flughafen darf nicht zum Busbahnhof werden. Eine Hausangestellte, die mit eigenem Auto kommt, gehört entlassen. Vielleicht liegt in dieser Mentalität eine der wichtigsten Erklärungen für die Krise Brasiliens. Wir fahren an einen Ort, der wie kein anderer an die Geschichte des Kolonialismus erinnert. Itamar Silva, schwarzer Journalist und Aktivist aus einer der fast 1000 Comunidades im Großraum Rio de Janeiro, zeigt uns die Cais do Valongo.
Eu acho que é uma das únicas marcas físicas.
Hier sind einzigartige Spuren der Sklaverei in Brasilien zu sehen. 2 Millionen Afrikaner kamen hier an. Dieser Ort hilft der schwarzen Bewegung und der brasilianischen Gesellschaft, sich zu finden.
O movimento negro ajuda a sociedade brasileira a se encontrar.
Von den 12 bis 40 Millionen verschleppten und versklavten Afrikanerinnen, keiner kennt die Zahlen genau, kamen 3,5 bis 5 Millionen nach Brasilien. Kein Land der Welt hatte mehr und keins schaffte die Sklaverei später ab. Unweit des alten Hafens von Rio de Janeiro sind Teile der Steinpflasterung, Reste von Holzpfosten und 2 Stufen der 1811 errichteten Anlegestelle erhalten. Der Valongo-Kai steht damit für eines der großen Verbrechen der Menschheit. Und die größte erzwungene Migrationsbewegung der Geschichte, heißt es in der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Wir stehen vor einer Tafel mit der Kopie eines Stahlstichs. Kleine Boote bringen Kinder, Frauen und Männer von Sklavenschiffen an Land. Unter dem Vordach eines Hauses werden sich Sklavenhändler unter Aufsicht eines Gendarmen über den Preis eines jungen und eines erwachsenen Afrikaners einig.
Was man hier sieht, Männer und Frauen, menschliche Wesen, werden wie Dinge, absurd, als Waren verkauft. Diese Brutalität ist Teil der in Brasilien vollkommen unaufgearbeiteten Geschichte.
Über die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung sind heute People of Color. Von den Sklavenhütten in die Comunidades. Der Weg war ein direkter.
Brasilien ist schon ein sehr eigenartiges Land. Es hat seinen Rassismus, seine Vorurteile, seine Geschichte der Sklaverei immer geleugnet.
Was bedeutet die Ära Bolsonaro für die Ärmsten der Armen? Die 11 Millionen in den Comunidades, in Gebieten, aus denen sich der Staat fast vollkommen zurückgezogen hat und sich darauf beschränkt, Gewalt aus Not mit militärischer Gewalt zu bekämpfen. Wir sind wieder auf dem Weg nach São Gonçalo. Diesmal kommen wir nach Salgueiro durch. Am Ortseingang lässt der Taxifahrer die Seitenfenster runter und schaltet die Blinker an. Weg mit dem Mikrofon, deutet er mit einer Handbewegung an, als wir in die Comunidade Salgueiro fahren. So will es der Narcotráfico, die Drogenmafia. Die staubigen Straßen, löchrig mit Asphaltresten, immer wieder versperrt von Betonblöcken. So behindert der Narcotráfico die Zufahrt der Polizei. Die Häuser, ein zweigeschossig aus unverputztem Ziegelhohlblock, dicht gedrängt. Dann wieder große Lücken, Fensterlöcher, oft ohne Scheiben, Müll überall. Am Ortsrand rasen zwei Jungs in Turnhose und Gummischlappen auf einem Motorrad vorbei. Der auf dem Rücksitz stützt ein Schnellfeuergewehr in die Hüfte. Niemand beachtet die beiden. Wir sitzen in Renatas Küche, wie die anderen beiden dunklen Räume ihres Häuschens, ohne Fenster. Der Boden gestampfte Erde. An den Wänden hängen Kisten mit ein paar Tellern, Tassen, eine Spüle, ein Kocher, ein Tisch, drei Stühle. Die in 10 Raten abbezahlte Nähmaschine steht im Eingang, um das Tageslicht zu nutzen. Mit dem Nähen verdient Renata umgerechnet 200, 250 Euro im Monat. Das einzige Einkommen für sie und 3 Söhne. Bei Lebensmittelpreisen, die wenig niedriger sind als die deutschen.
In politischen Fragen kenne ich mich nicht so aus. Aber als Bolsonaro kam, verschlimmerten sich die Dinge. Er versprach verschiedene tolle Sachen, aber dann mussten wir sehen, dass da nichts dran war. Alles wurde schwieriger, viel schwieriger. Das öffentliche Gesundheitssystem wurde schlimmer, schlimmer, schlimmer. Aber ich will mich da nicht so sehr einmischen.
Wer tagtäglich ums Überleben kämpfen muss, mit Arbeitslosigkeit, in einem Gebiet ohne Müllabfuhr, ohne Kanalisation, oft ohne trinkbares Wasser und ohne Elektrizität, mit miserablen Schulen, einer Klinik für 1 Million Einwohner, 2 Bussen am Tag, um nach Rio zu kommen. Für den macht ein Bolsonaro an der Macht erst einmal keinen Unterschied. Und auch die Corona-Pandemie ändert wenig. Wer essen will, muss aus dem Haus und Geld verdienen. Irgendwie. Nach wie vor ist für die meist arbeitslosen Jugendlichen der Drogenhandel die einträglichste, manchmal auch die einzige Chance.
Der arme Junge, das arme Mädchen in der Comunidade möchten genauso viel Chancen haben wie die aus dem Mittelstand. Der Narcotráfico gibt ihnen Geld, um kaufen zu können, aber auch, um in der Comunidade respektiert zu werden. Und er veranstaltet Kinderfeste, versorgt den Gesundheitsposten mit Medikamenten und Bedürftige mit Grundnahrungsmitteln.
Vier Mafia-Gruppen ringen hier im blutigen Krieg um Geld und Einfluss. Untereinander und mit der korrupten Polizia Militar. Vitor, ein 18-jähriger Schüler im Berufsbildungszentrum Comunidade in Assau, verdient sich sein Geld mit Gelegenheitsarbeiten.
Eu não tenho medo do tráfico, porque ele não mexe com a pessoa.
Vor dem Narkotrafiko habe ich keine Angst. Die lassen mich in Ruhe. Angst haben wir hier vor den Polizeieinsätzen. Die Polizei schießt in der Comunidade wahllos auf alle. Die wollen gar nicht wissen, wer das ist. Ob sich seit Bolsonaro was verändert? In der Comunidade? Nein, hier hat sich nichts verändert. Woanders schon. Da gibt es Verbesserungen bei der Sicherheit, im Gesundheitsbereich. In der Comunidade nicht.
Wir müssen unsere Recherchen vorzeitig abbrechen. Corona macht weitere Gespräche unmöglich. Doch vorher besuchen wir noch die Näherinnenkooperative Mulheres de Salgueiro. Es ist die vielleicht hoffnungsvollste Begegnung unserer Reise. Eine elektrische Nähmaschine neben der anderen. Maschinen zum Zuschneiden. Der Arbeitsraum der Kooperative an die 6x10 Meter. Licht im zweiten Stock des Berufsbildungszentrums.
Wir produzieren Taschen, Werbematerial, Accessoires aus gefärbten Tilapia-Häuten und Kleider. Gerade nähen wir für eine Elektrizitätsgesellschaft, für die Universität und Schuluniformen. Wir sind ein Solidarunternehmen, das Einkommen erwirtschaftet. Und wir bieten Näh-, Schneider-, Computerkurse und Kurse in Unternehmensführung an.
Die Kooperative gibt es seit fast 20 Jahren, unterstützt vom Deutschen Weltfriedensdienst, in Kooperation mit einer brasilianischen NGO. Zwischen 10 und 40 Frauen können sich, je nach Auftragslage, hier ein Zubrot verdienen. Für viele ist es eine menschliche Insel in einer Welt, die unter Bolsonaro und Corona noch einmal härter geworden ist.
Eu que já vim do comércio formal.
Ich habe schon im Handel gearbeitet, aber hier ist es anders. Hier ging es mir eigentlich nie ums Geld. Da muss ich meine Arbeitskraft an jemanden verkaufen. Hier hat meine Arbeit einen sozialen Wert. Hier zählt meine Meinung. Hier habe ich eine Stimme. Die Frauen kommen hierher, unterhalten sich, scherzen, sprechen über ihre Probleme in der Familie. Zu Hause hätten sie Angst. Hier können sie das.
Dificuldades dos problemas familiares com o marido e com os filhos, que elas não falariam em casa, que é o espaço para isso.
Was wird aus Brasilien? Von Deutschland aus halten wir Kontakt über E-Mail und Skype mit Gisele in Salgueiro.
Mas a gente sabe de muitos casos aqui na comunidade de óbitos.
Wir wissen von vielen Menschen, die plötzlich starben. Ihnen ist es nicht gelungen, an einen Test zu kommen. Wir haben ein Feldlazarett für Covid-19-Patienten, aber ohne Fachkräfte. Viele hier haben kein Geld mehr, um sich etwas zu essen zu kaufen. In langen Schlangen müssen sich die Menschen anstellen, oft in der Schlange übernachten, um an Beihilfen des Staates zu kommen. Viele, die für Bolsonaro gestimmt haben, sagen, dass sie heute enttäuscht sind. Die Frauenbewegung gegen seine Wahl gibt es noch immer. Sie geht nicht auf die Straße, doch sie nutzt die sozialen Netzwerke. Aber wir wissen, er ist im Kongress mit den Zentrumsparteien liiert und wird von Unternehmern und Evangelikalen weiter unterstützt. Es ist ein Abgrund, auf den wir uns zubewegen.
Es gibt wenig gute Nachrichten. Und so bleibt uns vor allem die beklemmende, fast surrealistische Szene vor Augen, die wir am letzten Tag in Sao Paulo erlebten. In einem Bus auf dem Weg zum Tempel Salomos. Zum Ruhm, zur Ehre Gottes, ruft plötzlich eine Mitfahrerin und beginnt zu singen. Der Busfahrer stimmt ein, holt seine Bibel unter dem Fahrersitz hervor.
Aber wir, das Volk Gottes, wir sind nicht blöd. Wir kennen die Wahrheit. Wir wissen, dass die Stunde des Teufels naht. Der Teufel ist noch nicht in der Hölle. Ins Höllenfeuer geworfen zu werden, das hat er noch vor sich. Weil er noch nicht in der Hölle ist, ist er angekettet. Wer nicht angekettet ist, sind seine Dämonen. Der Teufel, der Chef ist, wollte Gottes Platz einnehmen.
Dann stehen wir vor dem Tempel. Wegen Corona ist er geschlossen. Eine Frau mittleren Alters, fast zahnlos, mit langen, wirren, schwarzen Haaren, in einem weiten, verschmutzten Rock, wirft sich auf den Steinboden des riesigen, umzäunten Tempelvorplatzes. Betet, fleht, beschwert Dämonen und Teufel, Höllenfeuer und den letzten Tag des Gerichts.
Vorläufige Hölle. Brasilien unter Jair Messias Bolsonaro. Ein Feature von Anselm Weidner und Lutz Taufer. Es sprachen Lisa Biel, Sigrid Burgholder, Hüseyin Michael Cepici, Bernd Hahn, Justine Hauer, Rainer Hohmann, Volker Lippmann und Bruno Winzen. Technische Realisation Rieke Wiebelitz und Barbara Göbel. Regieassistenz Fabio Neiss. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Österreichischen Rundfunk 2020.